Herzlich willkommen, liebe Programmierbar-Hörer, zu einer neuen Ausgabe, Folge 53. Wir unterhalten uns heute über das Skalieren von Teams. Wieder mal in einer Standardbesetzung. Wir haben Jojo, Fabi und Sebi heute im Haus. Und genau, an dem Thema hat uns auch ein Hörer draufgebracht, Felix Betz, der uns eine E-Mail geschrieben hat und gefragt hat, wie sind denn eigentlich eure Erfahrungen beim Skalieren von Teams? Das heißt, es geht ein bisschen um Einarbeitung, Abstimmungs-Overhead, wie groß sollen denn überhaupt Teams sein? Genau, und wir haben uns mal ein paar Gedanken dazu gemacht und reden heute ein bisschen drüber. Fabi, vielleicht die nächsten Male nicht im Podcast mit dabei, er ist ein bisschen aufgeregt immer.
Genau, es kann sein, dass jetzt auch schon gleich...
Was steht an bei dir?
Ja, Vaterschaft steht an, ne? Es kann jederzeit passieren. Es kann sein, dass jetzt gleich
dass
während
des Podcasts... Das wäre cool, wenn du aus dem Podcast
Ich habe mein Handy hier neben mir liegen. Es kann sein, dass es gleich anfängt zu bimmeln und dann redet ihr ohne mich weiter. Ist auch okay.
Okay, cool.
Genau, wir sind ja auch übrigens super up-to-date. Ich habe gerade gesehen, die E-Mail vom Felix ist vom 31. Mai 2019.
Ja,
aber damit kann man auch sagen,
also auch schön, dass wir,
wir vergessen kein Feedback.
Ja. Es geht nichts verloren.
Dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir nehmen das mit auf die Folgenliste, es kommt irgendwann.
Genau.
Bleibt dran.
Ja, was sind denn eigentlich so die Probleme, die man sagt? Ich meine, der Felix hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Ne? Also er hat uns ja geschrieben, weil sie scheinbar Probleme damit haben, wenn neue Mitarbeiter dazustoßen, neue Entwickler ins Team kommen. Und weiß nicht, habt ihr schon mal so ein bisschen grundsätzlich, was für Probleme ihr gespürt habt mit neuen Entwicklern im Team oder größer werdenden Teams, gab es da schon, seid ihr schon in einige Probleme so gelaufen?
Ja, definitiv hatten wir das schon. Also ich glaube, was man besonders herausstellen kann oder sollte, ist, dass man es auf jeden Fall immer eine sehr starke persönliche Komponente natürlich da irgendwie mitspielt, dass man vielleicht nicht immer nur auf fachliche Qualifikationen irgendwie schauen sollte für neue Teammitglieder, sondern auch gucken muss, wie ist das Zusammenspiel auch so zwischen den Charakteren dann im Team, passt das zusammen oder passt das nicht? Also wir haben schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wir Leute dazugenommen haben, die sehr gut waren oder auch eingestellt haben, die sehr gut waren, so von der fachlichen Qualifikation, aber dann einfach menschlich überhaupt nicht gepasst haben, sodass man das sagen könnte, okay, da war die Zusammenarbeit auch dann wirklich nicht so produktiv, ja, obwohl man letztendlich ja Dinge so abrufen konnte, aber dann im Zusammenspiel mit allen war es einfach so, dass es einfach nicht so harmonisch war, also man vielleicht auch nicht in so ein gemeinsames Flow-Gefühl gekommen ist und dazu oft vielleicht auch Leute sich sehr vielleicht ihr Ego herausstellen mussten. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, also dass bestimmte Charaktere natürlich sehr stark im Vordergrund dann stehen müssen. Es oftmals so ist, dass man sowas natürlich auch braucht. So ein Leader vielleicht im Team, der auch irgendwie Verantwortung übernimmt, aber vielleicht nicht irgendwie alles an sich reißen muss. Das ist so eine der Grunderfahrungen, dass einfach die Charaktere einfach sehr wichtig sind in Teams, also die Menschen.
Und was das heißt ja gleichzeitig nicht, dass sie gleich sein müssen oder dass es irgendwie einen Einheitsbrei geben muss oder so.
Definitiv.
Aber ich sehe das auch, muss ich sagen, persönlich als einer der wichtigsten Faktoren tatsächlich, dass einfach die Chemie und das Miteinander angenehm ist und dass man gerne auf die Leute zugeht, dass man gerne mit den Leuten interagiert und kommuniziert, was eben alle anderen Bereiche letztendlich irgendwie bedingt.
Ich finde es sehr interessant, dass ihr eigentlich direkt darauf irgendwie einspringt, weil wenn man mal vor sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, Skalieren von Teams, ich glaube auch, wenn der Felix jetzt fragt, sind ja so die Antworten, die man erwartet, naja, folg halt folgenden Prozess oder mach folgende Dinge und stell dich irgendwie so auf, halt den Code möglichst clean, nutz Scrum, arbeite agil und so. Und das sind auch die Dinge, wenn man sich vorher mal damit beschäftigt, so Skalieren von Teams, auf was habe ich zu achten, sind das die ersten Dinge, die man irgendwie so sieht. Also wie kannst du deine Arbeitsweise optimieren? Aber das finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass ihr direkt auf dieses Persönliche und Miteinander irgendwie eingegangen seid, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das in dem Kontext am ehesten vernachlässigt wird. Und das ist ja der erste wichtige Step bei so etwas. Also ich glaube, das ist auch ein Teil, wo wir später drauf eingehen werden, ist, wie mache ich meinen Development-Prozess und sowas. Aber das sind ja die Dinge, die ihr wahrscheinlich auch zu hundertfach in irgendwelchen Artikeln nachlesen könnt. Aber gerade der interessante Teil, so wie harmonisieren denn eigentlich Leute und wie stelle ich denn mein Team zusammen, dass es eben produktiv ist, das ist ja schon auch was, worauf wir starken Wert legen hier bei Lotum, ne?
Klar, und ist mit Sicherheit auch was vielleicht noch ein bisschen speziell ist, weil wir so einen starken Fokus darauf haben, dass wir eben sagen, ne, wir müssen nicht ewig groß sein, sondern wenn es passt eben und dazu gehören die ganzen Komponenten, neben natürlich fachlichem Wissen, was man nicht ignorieren darf, aber dass man mit sehr wenigen Leuten sehr, sehr viel schaffen kann und nicht unbedingt die Maßgabe haben, okay, wenn wir einfach x Leute dazu holen, haben wir auch Y mehr Output am Ende, sondern wenn es die richtigen Leute sind, die gut miteinander auskommen, die ein gutes fachliches Wissen haben, dann schafft man auch mit sehr wenigen Leuten sehr viel.
Wie stelle ich denn jetzt so ein Team zusammen, was so cool zusammenarbeitet, coole Charaktere hat?
Der erste Schritt ist mit Sicherheit der Einstellungsprozess, so in der Firma. Also das heißt, die Leute, die verantwortlich sind, Mitarbeiter einzustellen, haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Erstens die richtigen Filter mal ganz oben anzulegen, über die wir vielleicht auch nochmal ein bisschen gleich reden können, was es da so gibt und wo es dann um in den Interviews darum geht, wirklich viel rauszufinden und zu gucken, ob das eben jemand ist, der in das Team passen kann. Und auch da ist dann eine Abwägung, was ich eingangs erwähnt habe, mit den unterschiedlichen Charakteren, auch zu gucken, passt das jetzt aktuell ins Team, ne, und passt das von der Konstellation, weil es gibt die ruhigen Typen, es gibt die, die hervorstechen wollen, die sich auch irgendwie profilieren müssen, und einen Mix aus denen ist eben auch wichtig. Wenn du nur irgendwie 10 Alpha-Tiere da hast, die die ganze Zeit sich bekämpfen, hast du eben auch nicht viel gewonnen.
Fällt da gerade ein, dass das vielleicht auch unique bei uns ist, dass wir aus den Teams selbst im Hiring-Prozess so eingebunden sind, dass das nicht komplett die HR-Abteilung übernimmt.
Ja, also das kann man vielleicht nochmal genau kurz erwähnen. Wenn wir Einstellungsgespräche haben, sind eben auch mindestens 2 Entwickler mit dabei und bewerten das Ganze eben. Und ich meine, darum geht es ja letztendlich. Also wenn ein neuer Entwickler eingestellt wird, der muss danach mit den Entwicklern zusammenarbeiten, und die Leute müssen sich darauf freuen, mit demjenigen zusammenarbeiten zu wollen, weil sie eben Potenzial darin sehen und einen Mehrwert darin sehen.
Ja, von meiner Firma, bei der ich auch vorher gearbeitet habe, da haben wir auch einige Leute damals in Bukarest eingestellt. Da war es so, gab es ein paar Remote-Teams, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, und da haben wir damals so ein bisschen den Einstellungsprozess trotzdem aus Deutschland geleitet, also gesagt, auf was soll denn geachtet werden. Und da war es so, dass man oftmals, also damals wurde das Team in Bukarest daran gemessen, wie viele Einstellungen sie pro Monat oder pro Quartal irgendwie geschafft haben. Und natürlich war es dann so, dass unsere Auflagen, mit worauf ist es zu achten und was für Leute sollen eingestellt werden, dass wir nur die richtigen Leute einstellen, waren so ein bisschen gegenläufig da. Und man irgendwann gemerkt hat, na, das erste Quartal haben sie es noch mit sich machen lassen, dass wir keine einzige Person eingestellt haben, obwohl wir 5 Leute haben wollten. Und irgendwann haben sie dann gesagt, so, naja, komm, ach, wir schicken jetzt vielleicht nicht mehr jede Bewerbung doch nach Deutschland zum Review, und dann erreichen wir unsere KPIs. Aber haben am Ende gemerkt, dass sie dann doch ein bisschen auf die Nase damit gefallen sind, weil sie halt ihre KPIs erreichen mussten, die einfach aus Management-Sicht waren, stellt mal 5 Leute ein, weil dann werden wir ja definitiv produktiver. Und sich dann aber nicht so richtig an den Hiring-Prozess gehalten haben und eben so die Kriterien, die man vorher definiert hat, nicht eingehalten haben, was, glaube ich, schon am Ende durchaus ein Fehler war, was sie dann auch gemerkt haben, wieder dazu zurückgekommen sind. Aber da, finde ich, merkt man halt auch nochmal, dass eben dieser Hiring-Prozess ist schon ein ganz, ganz wichtiger Teil.
Und ich denke, wir haben natürlich auch bei Lotum da auch eine Historie, also dass wir natürlich uns da auch sehr stark entwickelt haben und einfach jetzt diesen Prozess, den wir heute haben, natürlich einfach auch durch die Erfahrung, die wir halt in den letzten Jahren dazu gesammelt haben, eben sehr stark geprägt ist. Also dass es gerade diese Interaktion mit den Entwicklern in den Teams geht, da hat man, glaube ich, schon ein sehr deutliches Gespür, wenn der Entwickler jetzt einmal so die ganzen Testaufgaben dann mit demjenigen dann gemacht hat, passt der irgendwie menschlich zu uns oder kann ich mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten? Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Eindruck, den man einfach so mal durch diese von Entwickler durchgeführten Tests mit den einzustellenden Personen dann eben macht.
Ja, und ich glaube, was war tatsächlich für uns, oder zumindest das so ein bisschen bei uns ja auch eine Rolle spielt, wir sagen gar nicht zwangsweise, dass du jetzt perfekt in der einen Technologie zum Beispiel sein musst, die du später auch anwendest, sondern wir haben eher so das Bild von einem guten Programmierer, von einem coolen Entwickler. Und ein cooler Entwickler kann sich halt auch sehr schnell anpassen, zum Beispiel an neue Themen, und kann sich sehr schnell einarbeiten. Das heißt, er muss gar nicht der Experte jetzt in dem sein, beispielsweise jetzt in der Webentwicklung sein, die wir jetzt gerade machen, sondern wenn er halt einiges mitbringt und diese Liebe für das Programmieren und das Verständnis dafür, dann glauben wir auch daran, dass man sich da eben schnell weiterentwickeln kann und schnell anpassen kann an die einzelnen Situationen.
Ja, ich denke, das ist dann auf jeden Fall auch eine Prämisse, wenn man auch interne Leute einstellt. Ich denke mal, viele Leute auch da draußen haben wahrscheinlich die, jetzt mal, Problematik, dass man auch oft mit externen arbeitet, die man dann halt pro Bild, pro Projekt oder pro Topic irgendwie reinholt. Da ist dann schon wichtiger, glaube ich, dass die Leute das Thema und die Programmiersprache, für die sie eingesetzt werden, halt auch gut können müssen. Dann muss aber trotzdem noch halt eben dieser soziale Aspekt irgendwie passen. Und das ist, ich weiß nicht, was sind denn so für euch Charakterzüge, die man mitbringen muss, damit er bei uns arbeiten kann oder damit er vielleicht in einem funktionierenden Team auch arbeiten kann? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, so ein Charakterzug, der irgendwie mit am wichtigsten ist so?
Kommunikation.
Kommunikation ist
wichtig. Wenn es nicht zu allgemein ist.
Ich denke auch Offenheit. Also was wir, glaube ich, noch ein bisschen ansprechen werden, ist halt diese Feedback-Kultur, die natürlich ganz wichtig ist, dass man halt irgendwie bereit ist, Feedback zu geben, aber natürlich genauso auch von jedem Feedback annehmen kann, dass man sagt, weißt du, jeder eigentlich kann einem in einem bestimmten Bereich irgendwie Hinweise geben und offen dafür ist natürlich, das irgendwie zu adaptieren und zu sagen, ja, das ist wertiges, gültiges Feedback und das nehme ich auch an.
Ja.
Das finde ich so ein wichtiger Punkt, also dass man einfach da offen ist und sich da nicht irgendwie verschränkt und sagt, ich bin jetzt schon allwissend und super, sondern jeder hat, glaube ich, Potenziale, immer Dinge zu verbessern.
Ja,
und eine Offenheit bringt dann ja auch tatsächlich in technischen Problemstellungen weiter, ne? Dass man da eben offen ist für verschiedene Problemlösungen letztendlich.
Ich denke, was auch wichtig ist, so gefühlt von meiner Erfahrung, ist immer der Wille, sag mal, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, dass man sagt, okay, klar, mache ich jetzt schon vielleicht irgendwie 20 Jahre weg Webentwicklung oder irgendeine Entwicklung mit einer bestimmten Programmiersprache, aber ich bin immer bereit, über den Tellerrand zu schauen, auch mich mit anderen Bereichen zu beschäftigen oder mich da fortzubilden. Also ich glaube, grundsätzlich in unserem Bereich ist ja so, dass wir kontinuierlich lernen und uns verbessern müssen. Das werden wir nie ablegen können. Und das muss, glaube ich, auch eine gewisse Bereitschaft eben der Leute sein, die du einstellst, zu sagen, klar, ich will mich weiterentwickeln und ich will nicht, sag mal, auf den Stand bleiben, den ich mir jetzt erarbeitet habe, sondern es ist wichtig, dass auch ich da mich verändere.
Ja, und ich finde auch dazu kommt noch, also genau diese Offenheit, auch Kommunikation und irgendwie, ich weiß gar nicht, meinen Punkt, den ich jetzt nenne, mit welchem Begriff man ihn am ehesten beschreibt, aber es hat, glaube ich, schon auch was mit dem Ego desjenigen zu tun, den man irgendwie einstellt, weil, also ich glaube, jemand, der sinnvoll in einem Team zusammenarbeiten muss, muss sein Gegenüber als, ich nenne es jetzt mal, ebenbürtig oder sowas betrachten. Also das häufigste Problem sehe ich, wenn irgendjemand das Gefühl hat, er ist in einer Sache viel besser als alle anderen und hat das Gefühl, dass die anderen dumm sind oder so. Weil das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was ich in einem der letzten Bewerbungsgespräche auch mal hatten, also was ich eigentlich auch ganz gerne mache, ist Leute auf Terrain führen in Bewerbungsgesprächen, wo sie definitiv mehr wissen, als ich das tue. Also sei es jetzt beispielsweise, man bringt ein eigenes Projekt mit und redet darüber und man lässt sich nur erklären, wie denn das Projekt funktioniert, was derjenige macht. Da ist ganz klar, ich habe weniger Ahnung als mein Gegenüber davon. Und je nachdem, wenn man dann mal 3, 4 auch vielleicht blöde Fragen stellt oder Fragen doppelt stellt oder so, wie derjenige dann darauf reagiert und ob er dann irgendwie auf mich eingeht und irgendwie das als vollkommen okay betrachtet, dass ich da jetzt mal keine Ahnung habe. Oder ob man da schon mit Attitüden, wir hatten, glaube ich, mal einen, der dann die Hände in die Luft geworfen hat, als ich zum zweiten Mal das Gleiche gefragt habe. Das sind dann so Sachen, wo man dann, finde ich, schon merkt, so die Attitüden, wenn das schon direkt am Anfang so kommt, kann das, glaube ich, schon schwierig werden, wenn ich am Ende das Gefühl habe, ich kann jemanden nicht fragen oder so, weil ich das Gefühl habe, ich werde als blöd dargestellt. Das sind schon so Attitüden, wo ich auch glaube, dass sowas kann schwierig sein. Also man muss sein Ego, glaube ich, hinten anstellen können und das, was du auch schon gesagt hast, so das Gefühl haben, man kann eigentlich immer noch was lernen und so, auch wenn man schon in einem Gebiet vielleicht 10 Jahre mehr Erfahrung hat als der Gegenüber.
Ich glaube, was man ja immer so erreichen will, ist, dass nachher letztendlich so der ganze Prozess oder die Leute als Team funktionieren und eben ist nicht, sag mal, diese ganz starken Charaktere, wie gesagt, vorhin gesagt, dass diese Alpha-Tiere braucht man schon zum gewissen Teil. Aber es darf halt nicht in diese Überheblichkeit vielleicht ausarten, dass jemand halt wirklich das Gefühl hat, er ist besser, weil das natürlich auch für alle anderen Teammitglieder halt einfach dann eine sehr unangenehme Situation ist, die einfach das ganze Klima dann zerstört. Und dieses Klima ist natürlich einfach sehr wichtig, dass man einfach sehr harmonisch miteinander arbeiten kann.
Ja, ja, das ist auch so ein Punkt, dann einerseits die Schwelle, die richtigen Leute einzustellen, aber man muss ja auch sagen, man hat nämlich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und so ein Bewerbungsprozess hat auch nur einen gewissen Zeitrahmen. Natürlich kann man auch mal Fehler machen beim Hiring-Prozess. Und ich glaube aber da, das ist dann die nächste Falle, in die einige Leute tappen, ist, Leute, die man einmal eingestellt hat, als Gesetz zu sehen. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist schon auch so, auch klar, man hat eine Probezeit, auch in der Probezeit kann man das machen, aber auch wenn man externe Leute einstellt, das habe ich so oft jetzt in Firmen gesehen, dann so ein bisschen Gefühl wie, okay, der ist ja jetzt da, jetzt kann ich auch nichts mehr dran ändern. So. Also ich glaube, wir können gleich mal darauf eingehen, was kann man machen, um die Leute möglichst gut zu integrieren, aber vielleicht ein Punkt auch schon vorweg, wenn alle Stricke reißen, muss man sich halt auch in bestimmten Punkten, glaube ich, dann von den falschen Leuten trennen, um Produktivität wieder zu erreichen.
Ich sehe das als ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Probezeit ist nicht umsonst da, sie wird aber häufig nicht als solches irgendwie tatsächlich benutzt und man muss die Probezeit nehmen, um in dieser Zeit wirklich das nochmal zu evaluieren. Du kannst in einem Bewerbungsgespräch nicht auf alles kommen und deswegen hast du danach die Zeit, Sachen abzuprüfen, Sachen zu gucken, auch zu challengen, das Feedback zu geben. Also das ist letztendlich irgendwie die Zeit, wo man es schafft, ne, zu gucken, kann man ihn vollwertig in ein Team integrieren. Und da muss dann auch mit dem entsprechenden Feedback, mit den Möglichkeiten, sich zu verbessern, sich anzupassen etc., muss dann aber auch klar sein, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht.
Ja, ich glaube, der Punkt von Fabi war ja so ein bisschen auch zu sagen, ja, aber auch nach der Probezeit ist es, glaube ich, wichtig, halt solche Sachen nicht auszuschließen.
Natürlich,
genau.
Ja.
Dass man immer sagt,
also
okay,
sowohl als auch, ja, genau.
Wir entwickeln uns immer weiter. Man muss natürlich auch denjenigen die Möglichkeit geben, sich auch mitzuentwickeln. Aber wenn man merkt, okay, das fruchtet eben nicht oder passiert eben nicht an der Stelle, dass man dann eben sagt, okay, dann ist es vielleicht auch für beide Parteien, für beide Seiten besser, wenn man dann getrennte Wege geht.
Ja. Das sind jetzt schon direkt das harte Brot am Anfang hier, ne? Aber das ist schon, zumindest als ich wieder zu über Skalieren von Teams auch nochmal so ein bisschen gelesen habe, so irgendwie werden diese Punkte vollkommen außer Acht gelassen und finde ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr oft falsch gemacht. Also ich habe auch bei meiner, hier sind ja auch Sebi und Dennis, ihr seid ja beide sehr eng hier im Hiring-Prozess mit drin. Ich war bei meiner Firma vorher noch ein bisschen mehr. Und wenn man da wirklich auch hört, wie, wenn Leute, die man einstellt, sagen, oh krass, so ein Bewerbungsgespräch hatte ich noch nie. Vorher ist es eigentlich, war das nur so, ich gucke mir mal den CV an und dann ist es eigentlich auch schon alles okay so. Und man nutzt diese Zeit gar nicht für ein Bewerbungsgespräch. Da ist, glaube ich, viel Potenzial, was man heben kann, so um die Schmerzen, die man bei Skalieren von Teams hat, schon von vornherein zu minimieren. Hm. Weil ich glaube, dann brauchst, also können wir gleich noch drauf eingehen, Prozess brauchst du trotzdem, aber ich glaube, viele der Schmerzen kannst du halt nicht durch einen Prozess lösen und die werden immer bleiben, egal was für einen Prozess du machst. Also ich glaube, wir haben sowohl hier bei Lotum als auch bei meiner Firma vorher viele Beispiele gehabt, wo eben dieser Punkt, wir lassen dann auch mal Leute gehen, auf einmal so viele Probleme gelöst haben. Also man gibt es ja bei Scrum gibt es ja das, die typische Retrospektive, die man macht, ne? Und die haben wir, als ich war vorher bei der Deutschen Bank, da gab es Zeiten, wo wir die Retrospektive, das waren wirklich Stunden um Stunden, die wir da diskutiert haben, überlegt, wie können wir irgendwie Kommunikationsprozesse optimieren und so, obwohl eigentlich alle wussten, es dreht sich darum, dass unser Team nicht harmonisiert und wo der Auslöser auch eine Person war und wir uns am Ende mit viel, viel Schmerzen dann von der Person getrennt haben, auf einmal gemerkt haben, und damals waren wir noch kein großes Team, wir hatten, glaube ich, 4 Entwickler, wir sind von 4 auf 3 Entwickler und unsere Produktivität ist nach oben geschossen so. Und das ist halt schon, den Hebel irgendwie zu merken, das ist schon krass.
Und in der perfekten Welt ist es ja auch so, dass man sich als Team dahin entwickelt, ne? Dass es von der Struktur gar nicht so ist, sondern dass ein Team so offen und so miteinander arbeitet, dass es diese Entscheidung treffen kann, dass es da kein HR-Department mehr gibt, was das irgendwie durch Weitersagen und so weiter rausbekommt, sondern dass ein Team das in Absprache macht und ein Team auch sagen kann, hey, die Zusammenarbeit macht keinen Sinn mehr. Wenn.
Genau, aber ja.
Ja, Sebi?
Dennis, ich wollte dich mal fragen, wie viele Leute sind denn jetzt in so einem Team?
In so einem Team?
Maximal. Du kannst auch in Prozent ausgeben.
Ich würde sagen, in einem Team sind maximal 30%. ich meine, das ist mit Sicherheit auch da sehr, sehr stark abhängig, an was für Arten von Projekten man letztendlich arbeitet. Jetzt bei uns in dem Kontext von Apps und Web-Apps, die wir bauen, sind wir ja so bei 3 bis 5 Entwicklern ungefähr, die ein Team ausmacht, plus eben einem Designer, der noch dazukommt und einem Product Owner, der irgendwie mit da dran hängt, so als praktisch abgeschlossenes Produktteam. Und ich glaube auch, zumindest für uns haben wir so in der Vergangenheit festgestellt, dass so dieses 5 ist auch eigentlich schon eine Grenze, wo es anfängt, langsam unproduktiv zu werden, wenn man größer werden würde. Es ist ja sowieso, also es ist tatsächlich so, wenn du irgendwie sagst, du hast 3 Leute da sitzen in einem Entwicklungsteam, jetzt nimmst du einen 4. dazu, dann hast du nicht eine Produktivitätssteigerung von Fabi.
Du hast einen 3. und nimmst einen 4. dazu, eine Produktivitätssteigerung von 33%, was?
Von 33%?
Ja, ein Drittel, oder?
Genau, hast du nämlich nicht.
Hast du nicht.
sondern du hast Overhead durch Kommunikation, durch Absprachen, durch alles Mögliche. Das heißt einfach, der Mehrwert, den du hast, wenn du noch jemanden ins Team dazu holst, wird immer weniger mit den mehr Leuten, die du hast.
Gibt es nicht Jeff Bezos oder sowas, hat doch diese 2-Pizza-Rule mal genannt, irgendwie ein Team darf, also du musst ein Team mit 2 Pizzen satt machen können, ansonsten ist es zu groß.
Kommt dann auf die Mitarbeiter
an. Das habe ich bei der Regel dann auch. Ja, was sind das denn?
Wir haben nur Supermodels hier arbeiten in unserem 20-köpfigen Team.
Ja. Also es darf, nach ihm darf nur eine Person in einem Team sein. Oder was? Was ist das für eine Regel? Das ist doch dann kein Team.
Genau, so richtige Nerds, die richtig 50 Stunden am Tag arbeiten, die essen dann auch eine Pizza. Aber die können halt auch alles alleine machen.
Die essen auch nur Pizza.
Die essen nur kalte Pizza.
Ja, genau.
Die lassen die Pizza kalt werden und essen sie am nächsten Tag wieder.
Cool. Ja, aber was würdest du denn sagen?
Was?
Sebi, Frage zurück. Was ist für dich eine gute Teamgröße?
35%. Nee, ich finde, wenn wir also Scrum-Teams nehmen, und da hattest du ja schon gesagt, unsere Scrum-Teams sind 7 Personen. Und ich glaube, bei Scrum liest man, dass es dann, weiß nicht, sind das 8? Oder so, irgendwie gibt es da dann so eine Schallgrenze oder 10. Hm. Also ich wollte eigentlich nur, Teams sind halt nicht irgendwie 20 Leute, wahrscheinlich. Zumindest nicht in der Softwareentwicklung. Vielleicht beim Flugzeugbau, keine Ahnung, wie das da ist, aber.
Ich glaube, es kommt immer auch ganz stark natürlich auf das Projekt an. Weißt du, wie fein kannst du letztendlich mal die Unterkomponenten oder die Unteraspekte letztendlich des Projektes dann noch aufsplitten? Und wir arbeiten natürlich sehr stark zusammen letztendlich an einem Themenkomplex, auch sagen wir auch Frontend, Backend irgendwie auch zusammen. Und da ist es eben dann oftmals nicht sinnvoll, es eben weiter zu trennen. Und dann ist es halt auch eben nur sinnvoll zu sagen, okay, 3 bis 5 hat sich für uns einfach in der Erfahrung eben als beste Teamgröße herausgestellt hat.
Weil du halt auch noch in der Lage bist, sagen wir mal 3, 4 Leuten, wirklich die Leute abzuholen, was alle Themen abgeht. Das ist ja auch so ein großes Ding. Ne? Sobald du irgendwie, sagen wir mal, 10 Leute hast, du kannst nicht jedes Thema mit 10 Leuten besprechen, weil erstens zu viele Meinungen dann im Raum sind, zweitens du aufpassen musst, dass jeder es wirklich auch versteht, dass die Leute drin sind. Das geht eben bei 3 Leuten geht das, dass du das machen kannst, und diese Möglichkeit geht eben auch flöten, wenn du mehr hast.
Ja, wir haben halt die Anforderung, dass wir alle Teammitglieder ungefähr auf dem gleichen Wissensstand halten wollen. Also das ist ja der Grund, warum wir sie klein halten.
Du kannst natürlich auch sagen, dass du größere Teams hast und splittest die dann nochmal in Einheiten oder sowas, was natürlich dann irgendwie am Ende auch wieder reflektiert, dass du einzelne Teams hast, in denen du dich dann synchronisierst, weil du jetzt gesagt hast, wir wollen, dass die Leute auf einem Wissensstand hast, aber auch wenn du ein Team von 20 hast, die, sagen mal, irgendwie organisatorisch gebündelt sind, und dann gibt es welche, die kümmern sich um diesen Aufgabenbereich, dann ist natürlich auch da wieder eine Synchronisierung zwischen diesen kleineren Parts. Also das kann man schon immer aufsplitten, aber ich glaube, so auf der untersten Ebene, und bei uns ist es halt nur die unterste Ebene, die wir praktisch haben, da macht es schon Sinn, in diesem Bereich zu bleiben, den wir genannt haben.
Aber ich meine, das ist ja auch größer. Ich meine, jetzt vielleicht sind wir jetzt gerade schon ein bisschen gesprungen, weil wir jetzt ja schon ein bisschen bei Prozessen, wie groß sollten die Teams in so einem Prozess sein. So, wenn du danach, dann hast du ja gesagt, bei uns arbeitet ein Team auch nur an einem Produkt, aber ich glaube, auch wenn du es größer skalierst, hatten wir jetzt, wie gesagt, bei der Deutschen Bank auch viel gemacht, dann geht man in Richtung Scale Scrum, also wirklich mehrere Scrum-Teams, die vielleicht an einem, es gibt ja die Varianten, entweder man arbeitet an einem Produkt, dann kann es sein, du arbeitest an einem Produkt, aber verschiedenen Plattformen, die einen kümmern sich um Android, iOS, wie auch immer, dann könntest du es ja auch splitten in Backend und Frontend, wenn du eben nicht diesen Full-Stack-Ansatz fährst. Aber da ist es trotzdem so, zumindest auch das, was man auch im Scale Scrum sagt, die Teamgröße sollte eigentlich so 7 nicht überschreiten. Und dann hast du halt pro Team einen eigenen Product Owner oder je nachdem, wie du es dann immer nennst, Feature Owner oder sowas. Und dann im Endeffekt kaskadiert sich dann noch unten. Du hast dann meistens ein paar mehr Organisationsmeetings, also so, wenn du Scrum mit einem Produkt hast, ist es ja meistens so, du hast irgendwie einen Sprint Planning und am Ende Sprint Review und so. Und im Scale Scrum hast du dann ab und zu nochmal neben dem Sprint Review im eigenen Team nochmal ein Review, was du mit allen Teams zusammen machst oder ähnliches. Und genau, probierst halt irgendwie auf Feature-Basis dann die Teams zu splitten, wo du halt immer beim Sprint Planning verschiedene Features in verschiedene Teams gibst. Aber ich glaube, wenn man da angelangt ist, dann ist eben der gesamte Entwicklungsprozess auch noch viel wichtiger, den wir jetzt ja so ein bisschen übersprungen haben, auf was man denn zu achten hat. Also ich glaube, ich würde vielleicht nochmal zurückgehen zu dem, also wir haben einen eingestellt, wie arbeiten wir den denn eigentlich ein? So was machen wir denn mit dem so?
Erstmal sehr herzlich begrüßen, ist glaube ich ganz wichtig. Also er hat ja eigentlich immer einen Blumenstrauß irgendwie auf dem Tisch stehen, weißt du, dass er sich einfach halt willkommen und gewertschätzt fühlt. Also ich glaube, das ist wichtig, um einfach das Gefühl zu kriegen, okay, wir freuen uns darauf, dass er da ist.
Und ich denke, also so vom den Prozess nur ein bisschen von außen noch größer gesehen, also wir versuchen in der Regel einen Mitarbeiter so ein bisschen als Mentor abzustellen, der halt direkter Ansprechpartner ist bei allen technischen Fragen, bei allen, wie ist was, wo ist was, wie mache ich das, wo auch noch viel direkter dann Feedback kommt. Also, dass man praktisch direkt einen Ansprechpartner hat und sich nicht fragen muss, okay, ich bin mir jetzt hier unsicher, wen soll ich jetzt ansprechen oder worüber läuft das, sondern dass man halt eine Person hat, die so ein bisschen einen begleitet in dem ganzen Prozess.
Oftmals ist es ja auch so, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht gerade am Anfang auch viel Pair-Programming, also dass man wirklich halt komplexe zusammen entwickelt. Gerade wenn man halt wirklich komplett neu in ein Thema reinkommt, macht natürlich Sinn und das passiert natürlich dann auch oftmals mit dem Mentor. Der Mentor, ich glaube, da planen wir oder versuchen wir immer auch so regelmäßige Feedback-Gespräche zu haben. Grundsätzlich sagen wir natürlich, da gibt es eine komplette Offenheit, aber da ist natürlich auch gut, da in einem gewissen Iterationszyklus letztendlich vielleicht alle 2 Wochen zu sagen, okay, wir haben ein dediziertes Feedback-Gespräch zwischen Mentor und dem Adepten. Und dass man da einfach da, so auf einer persönlichen Ebene sich ausschafft und einfach Verbesserungspotenziale identifiziert. Also geht es ja oftmals einfach solchen Feedback-Gesprächen nicht darum, wirklich Kritik zu üben. Also wir versuchen natürlich immer alles irgendwie positiv und eher als Potenzial zu identifizieren.
Ja, und ich glaube, für den Rest ist es halt wichtig, es möglichst individuell irgendwie zu gestalten. Weil auch da ist ja wieder, dass die Leute sehr, sehr unterschiedlich sind, auch wie sie arbeiten und wie sie lernen. Es gibt Leute, die Sebi beispielsweise, der möchte eine neue Programmiersprache lernen und dann liest er sich erstmal ein 200 Seiten Buch Grundlagen in Swift durch und kann danach Swift programmieren. Und es gibt andere, die mit diesem Haufen an Theorien nicht viel anfangen können und lieber direkt einsteigen und versuchen, irgendeinen kleinen Teil in der App umzusetzen.
Ja.
Kann ich.
Ja, das
so,
ist auch
so wie ich.
Ich wollte gerade sagen, ich auch. Es gibt so jemanden wie der Dennis, der macht einfach.
Und genau, und das versucht man natürlich irgendwie auch also zu gestalten, wie derjenige, der neu ist, sich am wohlsten fühlt. Wenn er erstmal viel selbst sich einarbeiten will, darf er das machen. Wenn er direkt irgendwie möglichst nah am Code ist, möglichst nah am Projekt direkt sein möchte, versuchen wir auch das zu ermöglichen.
Ja, da ist auch, also zum Beispiel mit diesem Mentoring-Ansatz, das war jetzt auch was wir bei uns im Team jetzt gerade diskutiert haben, mit dem Lars, der jetzt bei uns neu dazugekommen ist, da hatten wir es jetzt auch mal probiert eigentlich gar nicht, wir haben gar nicht so einen expliziten Mentor genannt, wie sowas wie, du hast die eine Person, an die du dich immer wenden kannst, der führt dich durch, sondern sind da auch eher den Ansatz gefahren zu sagen, du kannst grundsätzlich jederzeit jeden von uns im Team fragen und du hast pro Team, pro Feature was, oder pro Thema, was du jetzt vielleicht gerade mal machst, einen Mentor, mit dem du, den du vielleicht am ehesten ansprechen kannst. Und was ich daran eigentlich auch ganz schön finde, weil, hatten wir vorhin genannt, der Punkt Kommunikation, der irgendwie wichtig ist im Team, und ich glaube, so diese Hürde zu nehmen, alle Leute im Team ansprechen zu können, mit jedem irgendwie über Themen diskutieren zu können und eben nicht dieses so klein, du hast immer den einen Mentor, mit dem du alles diskutierst, sondern einfach das, was du ja später auch im Tagtäglichen brauchst, eben diese Kommunikation damit von vornherein so ein bisschen zu stärken, was jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Das war am Anfang, glaube ich, auch für den Lars ein bisschen schwieriger, für ihn vielleicht reinzukommen, so, weil er erstmal die Hürde nehmen musste, viele Fragen andauernd zu stellen und auch oftmals Leute auch mal rauszureißen. Aber ich glaube, so hinten raus ist das auch ein Konzept, was man fahren kann, was jetzt da auch ganz gut funktioniert hat, so gar keinen expliziten Mentor zu haben.
Ja, und die Teammitglieder, also wir müssen, oder bei uns ist es ja klar, wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir ein neues Teammitglied bekommen, egal ob das jetzt eine Neuanstellung ist oder aus einem anderen Team, heißt es immer, dass wir uns bewusst sein müssen, dass das ein bisschen Zeit kostet.
Ja.
Also es ist halt, Zeit dauert, bis man wieder ein richtig eingespieltes Team ist. Also jede Team-Konstellationsänderung ist erstmal ein Productivity-Dip.
Definitiv.
Ich glaube, weißt du auch, was ich vorhin gesagt habe mit dem einen Mentor, also es ist grundsätzlich natürlich dieses Mentoring irgendwie anzubieten, aber zum Beispiel auch in meinem letzten Team war es auch so, dass wir gesagt haben, das sind jetzt 2 Personen, also du kannst dich irgendwie an mehrere Personen wenden. Jeder im Team sollte natürlich so offen sein, letztendlich den Neueinkömmling da irgendwie aufzunehmen und ihm Dinge zu erklären.
Ja. Aber wie der Sebi ja schon sagt, man muss halt Zeit einfach dafür allokieren. So jemand lernt es nicht von selbst ein. Und was ich da auch ganz interessant finde, was wir, also neben dem, entweder ich lese mich ein oder ich nehme einfach mal einen Task und starte ihn, ist es schon so, dass wir am Anfang auch viel allgemeine Sessions machen. Also so Dinge, die wir vorbereitet haben. Zum Beispiel, wir führen dich durch unseren Frontend-Code durch. Wir machen zum Beispiel Architektur-Sessions. Wie ist denn eigentlich unser Produkt, an dem du gerade arbeitest? Wie ist es aufgebaut? Was gibt es da für Komponenten, was für Datenbanktechnologien setzen wir ein. Selbst wenn derjenige davon noch gar keine Ahnung hat, finde ich sowas eigentlich immer ganz cool, um eben dieses große Bild ein bisschen zu sehen, dass wenn du irgendwann mal in der Detailarbeit drin bist, trotzdem kapierst, okay, wo befinde ich mich gerade? Das war oft ein Problem, was ich in anderen Teams, wenn ich mal reingekommen bin, auch mal hatte. Deswegen frage ich danach auch immer proaktiv so, wenn ich neu hinzukomme, wenn ich es nicht direkt von jemandem erzählt bekomme, ist halt, wenn ich an irgendetwas arbeite und gar nicht verstehe, zu welchem größeren Bild das gehört, finde ich das immer super, super schwierig. Also von daher gerade so Architektur-Sessions oder halt so allgemeine Sessions, um den Kontext zu verstehen, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, um irgendwie schnell wo reinzukommen.
Und tatsächlich gehen wir ja dann auch über das einzelne Produktteam ein bisschen hinaus, was diese Sachen angeht. Das heißt, wenn jemand neu anfängt, gibt es wirklich Onboarding-Meetings mit allen wichtigen Bereichen, die es irgendwie gibt. Dann gibt es eins mit Design, um da alle Prozesse und Strukturen erklärt zu bekommen. Es gibt zu jedem Produkt, um den ganzen Kontext der Firma ein bisschen besser zu verstehen. Einfach ja, HR, jeder hat letztendlich irgendwie Berührung zu jedem Bereich, der uns ausmacht, sei es noch Content und Monetization. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade noch vergessen habe. Aber es gibt auf jeden Fall viele Onboarding-Meetings, die ein neuer Mitarbeiter hat und einfach rangeführt wird an alle Themen, die für uns wichtig sind.
Auch aus einem ähnlichen Grund, um einfach diesen Kontext zu vermitteln, in dem er sich irgendwie bewegt. Und
ja. Und ich glaube auch letztendlich sich dann auch wohler fühlt, ja. Ne, wenn du einfach irgendwie Verständnis dafür hast und schon direkt irgendwie weißt, okay, was sind so die wichtigsten Funktionen, wer ist für was verantwortlich, wo kann ich was nachfragen, wenn ich was wissen will oder so. Hilft das auf jeden Fall auch.
Was ich im Anschluss eigentlich ganz interessant finde oder vielleicht auch so eine Besonderheit ist, wie eigentlich dieser Prozess dann stattfindet, wie sagen wir, ein Team dann skaliert oder wenn jemand Neues hinzukommt, wie dann irgendwie entschieden wird, in welches Team geht er hinein, wer irgendwie darf dafür. Das ist nämlich bei uns so geregelt und das haben wir eigentlich auch noch nicht seit so langer Zeit. Also, dass wir sagen, okay, es gibt halt immer ein großes Entwicklermeeting. Inzwischen sind, glaube ich, sogar auch Designer dabei, wo wir sagen, alle setzen sich zusammen und wir überlegen einfach gemeinsam, was ist einfach die sinnvollste Konstellation, wenn jetzt jemand Neues anfängt. Wer hat vielleicht im Projekt gerade Kapazitäten? Wie er Sebi gesagt hat, es braucht immer Kapazitäten, um jemanden Neuen einzuarbeiten, um das zu stemmen. Was sind vielleicht auch, sagen wir mal, die Themenkomplexe, wo derjenige halt am besten aufgehoben ist. Aber es ist dann immer sozusagen gefühlt eine gemeinsame Entscheidung. Und jeder hat, andere Entwickler hat auch, sagen wir mal, in dem Meeting die Möglichkeit zu sagen, hey, ich würde aber gerne mal was anderes sehen. Kann ich nicht irgendwie in ein anderes Projektteam gehen? Also das ist dann eigentlich eine völlige offene Runde. Natürlich ist es immer so, okay, man hat vielleicht gewisse Präferenzen. Ich will in dem Team bleiben. Also es gibt natürlich dann schon auch so einen gewissen Abstimmungsprozess, der er ist schon harmonisch, aber es muss halt immer letztendlich dann irgendwie eine Entscheidung gefällt werden. Aber diese Entscheidung entfällt letztendlich immer von den Entwicklern und wird nicht eben von oben irgendwie dann vorgegeben, wie das dann zu gestalten ist.
Ja, finde ich auch gerade so kulturell eigentlich einen wichtigen Punkt oder sowas, dass du halt, wenn du arbeitest ja schon generell, glaube ich, lieber an Dinge, wenn du das Gefühl hast, du hast Einfluss darauf, also nicht nur das Gefühl, sondern wenn du Einfluss darauf hast, an was du arbeitest und irgendwie auch dich auch nochmal hinterfragen kannst in regelmäßigen Abständen, so ist es auch noch genau das, was ich machen will. Und ich glaube, wenn sich da gerade so Teams selbstständig zusammenfinden und wirklich entscheiden, was kann denn die produktivste Konstellation sein, ist es, glaube ich, schon sehr, 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 sehr guter Ansatz. Vor allem, weil wir haben auch vorhin über Charaktere und sowas gesprochen. Das heißt, es gibt ja auch nicht den einen richtigen Charakter, den man einstellt und dann macht man immer alles richtig, sondern es sind ja auch Konstellationen von Charakteren und da können sich halt Teams auch gut zusammenfinden. Wenn du weißt, mit wem du irgendwie gut zusammenarbeiten kannst, mit wem du produktiver arbeitest als mit anderen, dann kann man da halt auch das viel besser im Zusammenspiel einfach entscheiden. So, wenn du halt merkst, mit wem könnte ich am produktivsten zusammenarbeiten, in Zusammenspiel mit, an welchen Themen würde ich gerne arbeiten. Da finde ich dieses Meeting echt auch super wertvoll. Habe ich vorher auch noch nie eigentlich irgendwo so gesehen, mit diesem, dass sich alle Entwickler zusammensitzen und entscheiden, in welchen Teams sie arbeiten und wie sie arbeiten.
Ich glaube, das funktioniert aber auch nur, wenn du natürlich grundsätzlich in der Firma die Leute hast, weißt du, die irgendwie gut miteinander agieren können oder kommunizieren können. Also ich glaube, wenn du da natürlich schon eine problematische Situation hast, dann ist es auch schwierig letztendlich, dass dieses Meeting wirklich erfolgreich ist oder es da nicht zu irgendwelchen Grabenkämpfen kommt oder Leute partout nicht miteinander können. Also
das ist ja wieder dieser Punkt von Anfang, ne? Also du kannst halt mit Prozessen auch nur bedingt was lösen, wenn das Fundament, das stellt die richtigen Leute ein, nicht wirklich funktioniert. Das ist ja schon einer der größten Takeaways, die man, glaube ich, heute aus der Folge nehmen sollte. So ganz vorne kann viel falsch gemacht werden.
Und versucht euch, also das ist ja in vielen Firmen vielleicht auch noch ein Problem oder bei uns relativ einfach, dass wir auch aus einer Entwicklerrolle es schaffen, Einfluss auf diesen Prozess irgendwie zu nehmen, obwohl das mit Sicherheit auch ein Prozess war. Aber auch da einfach zu ermutigen, wenn ihr sowas seht bei euch in den Firmen und wenn ihr das Gefühl habt, hey, warum machen wir das so, dann versucht daran zu arbeiten und versucht irgendwie das mehr zu pushen, dass alle irgendwie auch ein Teil des Einstellungsprozesses sind und der Kriterien, die irgendwie da sind, weil ihr diejenigen seid, die mit den Leuten zusammenarbeiten müssen. Und deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr Teil von den Gedanken seid, wer Teil vom Team werden soll.
Ja, genau. Da kommen wir zum Punkt Feedback, oder?
Ist das?
Sollen wir das noch?
Doch. Ach,
nein, komm, nicht. Mach.
Ich stelle mir das nur gerade vor, ist das, ich habe ja nicht so viel Erfahrung wie der Fabi, aber ist das in anderen Firmen so, dass man sagt so, oh, wir bräuchten eigentlich noch einen Mitarbeiter und dann 2 Monate später schickt einem die HR-Abteilung so einen vorbei?
Ja. Mhm. Also kann ich sagen, mal aus meiner Erfahrung sagen, es ist oftmals so, dass du wirklich halt gar nicht in diesen Prozess irgendwie eingebunden bist.
Oh, krass.
Und das du manchmal gar nicht irgendwie aussuchen kannst.
Ja, also es gibt's so und so, glaube ich. Also bei der Deutschen Bank, wo wir vorher waren, haben wir uns halt dahin entwickelt zu sagen, es gibt dann schon, da war es halt so, dass man eine Ausschreibung macht, man sagt ein grundsätzliches Profil, was suche ich denn an Leuten? Dann gibt's meistens eine Abteilung, die einem das sucht. Aber wenn man das möchte, laufen natürlich diese Einstellungen dann über den eigenen Tisch, so dass man dann sagt, okay, schickt uns mal diese Lebensläufe und wir möchten dann gerne selbst schauen, ob die zu uns passen. Und das ist schon was, wo wir auch uns hinentwickelt haben. Ich glaube, das war nicht überall damals in der Deutschen Bank so, sondern das war schon was wir dann noch viel stärker vorangetrieben haben. Und ja, wie der Jürgen gerade sagt, bei ihm war es definitiv so, aber ich glaube auch in großen Unternehmen kann man sich dahin entwickeln, das wieder ein bisschen zu drehen. Aber man muss halt auch die Kapazitäten dafür haben, weil es war nicht, also ich habe in der Zeit, glaube ich, 2 Bewerbungsgespräche pro Woche geführt und es gab einige Monate, in denen haben wir niemanden eingestellt und die Rate an Nichteinstellung ist definitiv um einiges höher als die Rate an Einstellung und man muss halt auch gewillt sein, das zu investieren. So. Genau, aber wollen wir nochmal, bevor wir dann auf die Prozesse eingehen, nochmal mit Continuous Feedback, da haben wir schon, Feedback haben wir immer wieder angesprochen, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass neben inhaltlichen Feedback eben auch persönliches Feedback ein wichtiger Punkt ist, den wir bei uns immer mehr probieren zu leben. Deswegen haben wir auch sowas wie Konzepte wie den Feedback Friday, wo man in einem Turnus, ich sag mal, alle paar Monate, was ist das, einmal im Quartal, wie häufig kommt man da so dran? Einmal im Jahr.
Ja.
Hat man eben Feedback Friday, wo es dann nur um die Person an sich geht, wo man mal schauen kann, was gibt es für Potenziale, wo könntest du dich noch in der Zusammenarbeit verbessern, was machst du schon super und einfach sich so ein bisschen Feedback einholen kann von seinen Teammitgliedern oder der Mitglieder der Firma, um sich weiterzuentwickeln. Mhm.
Man denkt ja, wenn man glücklich ist beim Arbeiten, hat man auch oft irgendwie das Gefühl, hey, wir machen schon relativ viel richtig und man macht selbst irgendwie schon relativ viel richtig und es passt irgendwie ganz cool. Und ich finde es einfach faszinierend zu sehen, wenn man sich damit viel auseinandersetzt, mit diesem, wie kann man noch besser werden, dass man immer Potenziale hat und zwar riesige Potenziale. Und das irgendwie mitzuerleben, dass man da einen Fokus draus setzt und sich immer weiterentwickeln möchte, immer besser werden möchte, das macht an sich einfach schon so, macht mir schon sehr viel Spaß.
Ja, deswegen finde ich auch, gerade beim Scrum-Prozess ist auch die Retrospektive einer der wichtigsten Meetings überhaupt, aber das hat halt den Fokus eben auf Team, wie können wir als Team zusammenarbeiten und da ist oftmals wenig Platz für eben diese persönlichen Dinge und das auf einer persönlichen Ebene nochmal zu machen, fand ich total den logischen Schritt, den wir gegangen sind und ja. Es ist ja schon irgendwie schwierig, klar kannst du jederzeit auch mal jemanden zur Seite nehmen, wenn gerade was groß schief geht, das mal zu adressieren, aber eben so diese zwischenmenschlichen Dinge, die vielleicht auch nicht immer so einen direkten Auslöser haben, sondern immer so einen Grund als Grundrauschen mitschwimmen, die sind halt schwierig zu adressieren und da ist so ein Feedback Friday irgendetwas, wo man sagen kann, jetzt kann man nochmal über alles reden, was die Person betrifft.
Ich denke auch, das Gute am Feedback Friday ist, dass du ja die Möglichkeit als Entwickler hast oder als derjenige hast zu entscheiden, wen möchtest du eben dabei haben. Also du letztendlich entscheidest, verteilst die Mappen an diejenigen, die du halt von denen du Feedback haben möchtest, wo du sagst, das sind einfach Leute, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite, mit denen ich irgendwie zu tun habe, wo ich einfach meine Schnittstellen, die ich sozusagen im Unternehmen habe, eben natürlich dann irgendwie schärfen oder mal analysieren kann. Wie funktioniert das? Was sind da Potenziale, die ich vielleicht noch habe?
Genau. Wollen wir denn weg von diesem stell die richtigen Leute ein, hab das richtige, die richtige Teamdynamik, dann nochmal ein bisschen darauf eingehen, auf was man denn dann so prozessseitig oder entwicklungsseitig so zu achten hat? Wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr viel Zeit darüber geredet, was ja auch einfach, glaube ich, immer noch der wichtigste Teil ist, aber vielleicht einfach ein bisschen auf Prozess noch eingehen. Kann nicht schaden, oder?
Ja.
Das sind ja wahrscheinlich die Sachen, wo der Felix jetzt dachte, wenn wir die Folge darüber machen, da kriegt er jetzt die Prozesse raus, mit denen er das optimiert.
Genau, das ist das Konzept. So klappt das auf jeden Fall.
Genau, so klappt das auf jeden Fall. Das ist es eben nicht, ne? Stell die richtigen Leute an, dann machst du schon viel richtig. Aber genau, Development-Prozess. Da sind wir ja vorhin so ein bisschen gesprungen, schon drauf eingegangen. So eine, also agile Entwicklungsmethoden mit nicht zu großen Teams ist, glaube ich, grundsätzlich schon mal eine ganz gute Grundlage. So, ne? Und wenn man dann das Ganze skaliert, eben das auf Feature-Basis zu machen, Feature-Teams, die an einem Produkt arbeiten, ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Und da finde ich immer, die Aufgabe eines Product Owners wird wichtiger, je größer die Teams sind und je mehr Teams es irgendwie gibt, weil der Abstimmungsaufwand wird ja schon mit steigenden Teams immer größer. Und ich glaube, so als um die Produktivität eines Entwicklungsteams hochzuhalten, ist es schon sehr, sehr wichtig, dieses Grundrauschen an Abstimmung und sowas möglichst weit weg vom Team zu halten. Das heißt, die Stories sollten möglichst gut vordefiniert sein, sodass Leute mit möglichst wenig Abstimmungsaufwand an ihren, also außer im Entwicklungsteam unter sich, aber einfach so, dass inhaltlich die Themen so klar sind, dass wenn sie in die Entwicklung gehen, man auch wirklich von vorne bis hinten daran arbeiten kann und möglichst wenig einfach Ablenkungen in den Teams hat. So, dass halt die typischen Meetings, man hat ein Sprint Planning, man hat das Review, man hat die Retrospektive, aber zwischendurch sollte eben möglichst wenig umpriorisiert werden oder die Stories möglichst so gut ausdefiniert sein, dass ein Team produktiv daran arbeiten kann. So, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, eben gerade diesen Abstimmungsaufwand möglichst über die Product Owner komplett machen zu können, eben dass die Teams da so wenig wie möglich sich abstimmen müssen, was die inhaltlichen Themen angeht. Halte ich schon für sehr, sehr wichtig, wenn es dann um die Skalierung geht. Also da möglichst gut aufgestellt zu sein. Aber wie ist es denn für uns als Entwickler? Was sind die Dinge, auf die du achten solltest? So hast du da irgendwie ein paar Punkte, wo du sagst, okay, das ist schon definitiv wichtig, die Codebase so zu gestalten, dass man später mit vielen Leuten dran arbeiten kann?
Ja, klar. Also was ich immer wieder feststelle, dass man eigentlich viel zu wenig strategisch kommentiert. Also strategische Kommentare, sage ich, die halt wirklich so ein bisschen irgendwie auch Inhalte oder das Leben einer Funktion, einer Komponente irgendwie beschreiben. Und dass natürlich der Entwickler, der in dem Moment sich die Komponente überlegt hat, natürlich genau weiß, okay, wie ist das Zusammenspiel jetzt von innen und aus. Und man hat natürlich manchmal auch Testcases, die es halt so ein bisschen beschreiben. Das hatten wir ja bei der Testing-Folge natürlich auch so ein bisschen beschrieben, dass das oftmals ein guter Indikator, eine gute Hilfestellung ist. Aber es ist enorm hilfreich, wenn man auch so ein bisschen sich dazu zwingt, halt die Funktionsweise einer Funktion dann doch irgendwie mal ein bisschen zu kommentieren. Also das ist so der Eindruck, dass es natürlich dann Leuten, die halt neu in Code oder in eine bestehende Codebasis dann eben einsteigen, deutlich hilft, wenn man solche Informationen vorfindet und sich einfach so bestimmte Strukturen eben einfach besser dadurch erklären kann. Es gibt, glaube ich, sehr viele Programmiersprachen, die man inzwischen sehr abstrakt schreiben kann, die auch dadurch nicht ganz so, also sehr kompakt zu schreiben sind, aber dadurch auch oftmals sehr viel schwerer zu interpretieren, zu verstehen sind. Und wenn ich dann so ein bisschen eben den Kontext mehr bekomme, warum passiert das an der Stelle? Also was hat sich der Entwickler für Gedanken darum gemacht, warum er es gerade jetzt so strukturiert hat oder den Code geschrieben hat, hilft mir das halt enorm, irgendwie den Code nachzuvollziehen. Also grundsätzlich so, dass auf dieser feingranularen Ebene sozusagen auch Dokumentation innerhalb von Funktionen zum Beispiel macht Sinn und hilft letztendlich, das in Zukunft wartbar und auch übertragbar zu machen. Und natürlich auch, was du vorhin erwähnt hast, dieses große Bild ist natürlich sehr wichtig, dass man sagt, also wir haben irgendwelche, es müssen keine UML-Modelle sein, wir haben in irgendeiner Form aber visualisiert, wie letztendlich unsere Komponenten zusammenarbeiten, wie die Schnittstellen aussehen, dass man halt eben da sehr gut einfach diesen Überblick bekommt, wie, in welchem Kontext befinde ich mich, wie arbeiten die Systeme zusammen. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Grundlage, dass man sagt, ja, irgendwie diese Konzepterfassung muss in irgendeiner Form erfolgen und vorliegen. Sonst ist es, glaube ich, immer sehr schwer, gerade wenn man sehr große Projekte hat, natürlich das dann irgendwie aufzugreifen und sich in einzelne Bereiche einzuarbeiten.
Ja, ich glaube, gerade dieser Punkt Dokumentation ist definitiv ein sehr, 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 sehr wichtiger. Und das halt, glaube ich, auch kontinuierlich zu machen, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, dass Leute halt während des Entwickelns, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den man anfänglich auch machen kann, halt eben zu entwickeln, irgendwann zu sagen, ja, später müssen wir das Ganze nochmal dokumentieren. Ich glaube, dann wird es schwierig. Ich erinnere mich noch an eine Firma, wo ich mal gearbeitet habe, da war es so, gerade als ich reinkam, der Core-Entwickler musste das Team verlassen und man wusste, er ist noch 2 Wochen da und irgendwie wurde er immer verschwitzt, dass er dokumentiert, was er da wirklich tut. Und eigentlich hat man ihn immer gefragt oder ihn das machen lassen. Und dann war es so, die letzten 2 Wochen hieß es eigentlich immer nur, stört ihn nicht, er muss alles dokumentieren. Und das was er später geschrieben hat, dieses Pamphlet, hieß dann immer eigentlich nur noch die Bibel. Weil alles, was er dann irgendwie dort niedergeschrieben hat, konnte man dann in der Bibel nachlesen. So. Und das ist, glaube ich, echt ein Fehler, den man so früh wie möglich ausmerzen sollte, wenn man vorhat, mal sehr groß zu werden, was die Teams angeht, so viel wie möglich kontinuierlich zu dokumentieren eben. Das eigentlich sollte ein Feature, wenn man es entwickelt, sowohl in einem Review sich sowohl der Code angeguckt werden, als auch die passende Dokumentation dazu. Und eigentlich sollte kein Feature gemerged werden, was nicht auch dokumentiert ist. Wenn man eben als Grundlage hat, später mal viel zu wachsen, große Teams zu haben, vielleicht auch wechselnde Teammitglieder. Ich meine, das ist ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, ein Punkt, den wir hier gerne mal vernachlässigen, aber weil es halt einfach aus unserem Mantra kommt zu sagen, small team, big impact, also wir halten die Teams klein und auch wenige Teams, da können wir den Dokumentationsteil skippen mit guter Kommunikation zum Großteil. Ne? Mhm.
Wo würdest du das dokumentieren? Aber wir reden jetzt nicht von Code-Kommentaren, genau. Sondern wir reden von irgendwas.
Ja, also genau, gibt es halt mehrere Punkte, einmal was der Jo sagt, mit Code-Kommentaren einerseits, aber andererseits eben so Architekturbilder oder generelle Konzepte, eher Prosa würde ich in irgendeinem Wiki festhalten. Also das ist irgendwas Tool-gestütztes. Wir machen das ja jetzt in GitHub und nutzen einfach die Wiki-Funktion von GitHub. Das kann aber auch jegliches anderes Tool machen, was irgendwie eine Form von Inhaltsverzeichnis hat, in dem man schreiben kann.
Der Oberpunkt dazu ist ja, dass man die Informationen irgendwie in Sync halten muss innerhalb von dem Team, oder? Da kann sich ja dann wahrscheinlich jeder auch so seine eigene Lösung stricken.
Ich glaube, weißt du, die Problematik entsteht halt immer erst, wenn du halt wirklich dann die Situation hast, dass, sag mal, viele Bestandteile von dem Team wegbrechen oder auch, wie du sagst, eben Core-Entwickler gehen, die einfach sehr viel Wissen über einen partiellen Bereich hat, der dann einfach weg ist. Und dann ist es halt einfach die Schwierigkeit, dass du dir alles irgendwie wieder neu erarbeiten musst. Ich glaube, was du eben angesprochen hast, dass der Review-Prozess da immer ein sehr starker Indikator sein kann. Wenn der Review nicht versteht, wie irgendwas funktioniert, sollte er das anmerken und man sollte sagen, okay, da muss halt irgendwie noch ein bisschen mehr Information mit in den Code eben eingepflegt werden als Kommentar.
Ja, genau. Ein Problem ist kontinuierliche Dokumentation, aber auch, wenn man bestimmte Kompetenzen immer auf eine Person bündelt und die dann zusätzlich dokumentiert. Weil ich finde, was man auch immer merkt, wenn es neue Features gibt und man dann schon beim Feature sagt, okay, das ist etwas, das muss der und der umsetzen, weil nur er hat Ahnung davon, ist auch schon grundsätzlich ein Problem, woran du merkst, okay, das wird nicht skalieren, was man hier macht. So, also ich glaube, die Kompetenz zu verteilen, was halt einerseits Dokumentation ist, aber auch sowas wie, wenn Features entwickelt werden, die irgendwie größer sind, das Ganze im Team zu kommunizieren. Das kann dann sein mit zusammen Review-Sessions, die man auf technischer Seite macht, wo man dann wirklich irgendwie was vorstellt, Konzepte vorstellt, was hat man da entwickelt. Oder teamübergreifend, was wir ja auch öfter mal machen, sind unsere
Community of Practice,
vielen Dank, COP, dass man da einfach Themen vorstellt und sozusagen alle kontinuierlich so ein bisschen in Sync hält. Das ist halt einerseits Dokumentation, da kann ich es mal nachlesen, wenn ich es vergessen habe, aber eben auch diese Barrieren zu durchbrechen, dass bestimmte Komplexe man nicht anfasst, weil man keine Ahnung davon hat, einfach mit kontinuierlichem Austausch und nach der Entwicklung vorzustellen, was man da wirklich entwickelt hat oder vorher das Konzept, wie möchte man etwas entwickeln, vorher schon mit mehreren Leuten im Team challenged, finde ich auch durchaus sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man merkt, man entwickelt ein neues Feature und man hat das Gefühl, das kann nur einer umsetzen, dann läuft schon irgendwas schief, was man eben durch Dokumentation und Austausch von vornherein probieren sollte zu vermeiden, weil das lässt sich halt wirklich dann irgendwann nicht mehr skalieren. Wenn das mal ein paar Monate so gelaufen ist, wird es schwierig.
Ich glaube, wie du auch immer so ein bisschen dagegen arbeiten kannst, dass du halt wirklich auch versuchst, diese Wissensinseln abzubauen und zu sagen, also sowas wie ein Fullstack-Entwickler ist natürlich immer hilfreich in einem Team zu haben oder wenn jeder Entwickler natürlich Fullstack-Entwickler ist, weil es dann halt nicht mehr sozusagen diese partiellen Zuständigkeiten gibt und jeder einfach mehr in jedem Komplex drin ist. Es ist natürlich ein gewisser Aufwand, das irgendwie zu betreiben, aber es hilft einfach auch, sag mal, für die Skalierbarkeit innerhalb eines Unternehmens, wenn man sagt, ich kann auch mal einen anderen Bereich machen und ich habe schon einfach vieles gesehen, da bin ich natürlich auch viel breiter einsetzbar oder kann mich viel breiter irgendwo einbringen.
Ja, ich bin auch großer Fan von dem Full-Stack-Ansatz.
Ich glaube, ein Thema, was du noch so ein bisschen auf der Agenda hattest, ist einfach das Thema Remote-Work. Also sag mal, wie sinnvoll ist es, dass man wirklich irgendwie vor Ort ist und zusammenarbeitet als Team? Wie gut funktioniert das auch, wenn ich letztendlich dann irgendwie über zu Hause bin und über andere Medien irgendwie kommuniziere? Ist das so ein großes Hindernis? Oder ist es ein Riesenvorteil, wenn man wirklich vor Ort ist?
Wenn man die falschen Charaktere hat, ist Remote doch super, oder?
Das funktioniert auch gut.
Ja, ich glaube, also das ist wahrscheinlich auch da eine gewisse Ausrichtung, wie eine Firma funktionieren will und wo sie eben einen Fokus drauf setzt. Und ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, die irgendwie zum Erfolg führt. Ich denke, für uns ist relativ klar, dass wir eben den Fokus darauf legen, dass die Leute vor Ort sind, dass die Leute interagieren miteinander. Ich bin mir sehr sicher, dass die Kommunikation besser und effektiver ist, wenn die Leute tatsächlich miteinander an einem Ort arbeiten. Was aber nicht ausschließt, dass man durch andere Prozesse etc. auch vernünftige Remote-Work-Situationen zustande bekommt.
Ja, bei Remote-Work glaube ich schon, gerade wenn man skalieren will, ist schon ein wichtiger Faktor, weil wenn du die richtigen Leute einstellen willst, ist manchmal die Lokalität ja auch durchaus ein limitierender Faktor. Also wenn du darauf achtest, immer die richtigen Leute zu haben, kommst du irgendwann, wenn das Leute sein müssen, die im Endeffekt hier in der Nähe arbeiten, immer vor Ort sein können und sowas, kommst du, glaube ich, irgendwann an Grenzen. Ich meine, das hat ja vorhin erzählt, wir hatten auch mit Teams zusammen in Bukarest und so gearbeitet. Da ist schon ein Remote-Setup, was irgendwie gut funktioniert, schon eine grundlegende Sache, die man irgendwie haben muss. Also, weil du ja meintest, Dennis, so die Kommunikation ist immer besser, wenn man vor Ort ist. Das glaube ich auch, definitiv. Aber man kann mit Remote-Arbeit es schon auf ein Level bringen, wo du es eigentlich dann fast nicht mehr merkst. Also ich habe auch damals mit meinem alten Chef, der hat eigentlich nur remote gearbeitet und der hatte das gefühlt perfektioniert, seine Remote-Arbeit. Also der war, glaube ich, sogar am Ende performanter remote, als wenn er vor Ort gewesen wäre, weil er halt die Remote-Meetings so gut strukturiert hat durch Video und so weiter, hatte man das Gefühl, man kommuniziert eigentlich wie wenn man nebeneinander sitzt und er hatte einfach gar nicht die Zeit von Meetingraum zu laufen, irgendwann an Locations fahren zu müssen. Und er hat es wirklich geschafft, dass gerade auch die Kommunikation, das war immer, wenn du eine Frage hattest, war es im Endeffekt, jetzt rolle ich zum Sebi rüber an seinen Tisch und frage ihn was. Da war es halt damals so, dann ping ich ihn halt kurz auf Hangouts an und rufe ihn kurz an. Das war, der Kommunikationsweg war gar nicht so viel kürzer. Und was man auch immer wieder hat.
So viel länger, oder?
So viel länger, genau. Der Kommunikationsweg war nicht länger. Danke, genau. Schön, dass du mir zuhörst, während ich rede.
Das war der Test.
Bestanden, Sebi, sehr gut. Und von daher glaube ich schon, dass das grundlegend ein wichtiges Tool ist, um größer zu skalieren. Und ich glaube auch, mit den richtigen Tools kriegt man das wirklich sehr, sehr, sehr gut auch hin.
Ja, cool. Hat noch jemand abschließende Kommentare zum Skalieren von Teams? Irgendein Aspekt?
Nö, ich kann nur wiederholen, was wir die ganze Zeit gesagt haben. So, wir haben ja wirklich, unser Teil war ja jetzt relativ klein, was den Prozess angeht.
Ja.
Und den halte ich auch wirklich für zweitrangig. Wenn ihr mehr noch über Prozesse wissen wollt, dann googelt nach schönen Artikeln. Aber das ist unser Insight, den wir geben können.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, Fabi, hau in das Keyboard. Kommen wir nämlich zu unseren Pick of the Days. Und bevor ihr mich gleich wieder alle anguckt, wie so ein mit so großen Augen, ich skippe heute meinen Pick of the Day, damit die Folge nicht so lang wird. Ich habe einen, aber den mache ich zum nächsten Mal.
Ich skippe auch, damit die Folge nicht so lang wird.
Nee. So, Sebi, was hast du mit uns mitgebracht?
Meiner geht schnell. Es ist eine Webseite für CSS-Hilfsseite, die heißt ratiobuddy.com. Und da, manchmal braucht man ja irgendein Element, was eine bestimmte Ratio hat. Und da kriege ich das CSS her, um so ein Element zu erzeugen. Fertig.
Habe ich nicht verstanden.
Also es ist eine Webseite, wo du sagst, ich brauche jetzt
16:9.
Genau. Das ist auch zufällig die Standardeinstellung, wenn du auf die Seite gehst.
Okay.
Und dann hast du halt ein HTML-Element, was genau 16:9 Ratio hat. Und das würdest du verwenden, wenn du nur die Weite festlegst, aber dann soll sich die Höhe eben automatisch anpassen und es ist zufällig gerade kein Bild.
Danke dir.
Bitte, Dennis. Schade, dass dein Pick of the Day nicht kommt.
Wenn alle so kurz sind, mache ich noch. Jojo.
Ich habe heute Capacitor. Capacitor ist letztendlich eine native JavaScript-Bridge-Lösung für, also das ist einfach, löst das Problem, wenn ich letztendlich eine Hybrid-Web-App irgendwie entwickle, wie ich mit dem nativen Teil kommunizieren kann. Da gibt es ja letztendlich Cordova als großen Vorreiter oder das, was oftmals irgendwie genutzt wird. Wir haben für viele unserer Spiele halt immer, sagen wir, eine eigene Bridge entwickelt und wir hatten jetzt eben für ein aktuelles Projekt eben die Notwendigkeit, dass wir sehr viel weitreichender letztendlich in den nativen Teil irgendwie reinreichen mussten und haben da eben Capacitor gefunden und das hat für uns einen sehr guten Eindruck gemacht, sodass wir das jetzt erstmal verwenden werden, um halt bestimmte Operationen wie jetzt Dateisystemoperationen abzubilden. Erleichtert uns hoffentlich viel der Arbeit, letztendlich eine eigene Bridge zu entwickeln.
Und erste Erfahrungen sind, das ist gut, aber wie lange habt ihr es jetzt eingesetzt, Capacitor schon?
Wir haben eigentlich erstmal so einen Testcase damit geschrieben und haben gerade diese Dateioperation damit abgebildet. Okay. Das heißt, wir bauen es gerade ein. Also sind gerade im Prozess, aber es fühlt sich einfach so von dem, was der Testcase, Das heißt, ja, es ist auch recht simpel, was wir an der Stelle machen, aber wir haben zumindest auch den Ausblick, dass alles das, was wir irgendwie an nativer Funktionalität brauchen, in der Bridge-Bereich abgebildet ist. Also dass wir da wahrscheinlich wirklich komplett draufsetzen können.
Ja, cool. Bin ich mal gespannt, wenn ihr es noch weiter einsetzt, was die Erfahrungen damit sind.
Dann Fabi.
Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe die kleine App mitgebracht, die heißt Calibre, C-A-L-I-B-R-E, wie auch immer man es ausspricht. Es nennt sich E-Book-Management, eine E-Book-Management-App. Ich nutze es eigentlich
die
dafür.
Das war vor 15 Jahren oder so.
Es ist auch wirklich, wenn du auf die Seite gehst, hast du das Gefühl, die ist 15 Jahre alt. Da ist noch ein MacBook-Screenshot von einem MacBook, was auf jeden Fall noch die Größe eines Steins hatte. Also
ist das noch vor den Intel-Prozessoren?
kann sein, aber es funktioniert immer noch gut.
Das ist noch ein CD-Laufwerk.
Das ist ein CD-Laufwerk. Genau, mit der App kann ich mir PDFs oder andere Arten von Dokumenten, EPUB, an meinen Kindle schicken, also an meine Kindle-E-Mail-Adresse. Das muss ich vorher bei Amazon irgendwie einstellen, dass du von irgendwo ein Dokument schicken kannst. Dann habe ich das auf meinem Kindle, ich habe das in meiner Kindle-App drin und kann so alle möglichen Dokumente einfach auf meinem Kindle lesen, die ich nicht im...
Das wird irgendwo komisch in die Kirche. Also,
ja, sagst du jetzt wegen Kindle oder dass Fabi liest?
Nee, irgendwelche Dokumente ist das, was mich ein bisschen, was mich stocken lässt.
Ja, du PDFs. Hast vielleicht ein PDF, was du darauf lesen willst, was dich einfach besser auf deinem Kindle lesen lässt, was auch immer das für ein PDF ist und von wo nicht, auch immer du dieses nicht, PDF her hast.
Okay, verstehe.
Aber Kindle ist doch voll super, wenn man am Strand lesen will, oder?
Kindle ist sowieso super.
Ja, kannst du halt entweder...
Ich lache nicht wegen dem Kindle.
Und doch, weil Fabi liest.
Nee, kannst entweder aus dem Store laden oder dir
was kommen dir denn so für PDF-Dokumente über den Weg, so einfach da, die einfach mal lesen
die,
möchtest?
Die Bedienungsanleitung von der Waschmaschine.
Ja, genau, das sind die Beispiele.
Die willst du am Strand lesen.
Natürlich. Was gibt es Spannenderes, hallo? Wolle.
Ja. Genau, Seide, diese ganzen PDFs, wo ihr immer gedacht habt, worauf lese ich die? Worauf könnte ich sie wohl lesen? Nehmt die Calibre-App, schickt sie euch an euer Kindle, dann könnt ihr sie auf dem iPhone in der Kindle-App lesen oder halt auf eurem Kindle. Wirklich unfassbar praktisch.
Danke, Fabi.
Nutzt du sehr häufig?
Ja. Ich hab da ab und zu mal PDFs, die ich rüberschicke. Okay. Denn jetzt haben wir noch Zeit oder keine Zeit mehr?
Wir haben keine Zeit mehr.
Keine Zeit mehr?
Keine Zeit mehr. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Falls ihr Feedback habt, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, euch meldet. Sebi?
Müssen wir jetzt nochmal die E-Mail-Adresse sagen? Ich war ja gerade am Überlegen, ist das immer noch podcast@programmier.bar?
Das ist immer noch podcast@programmier.bar.
Okay.
Twitter/programmierbar. Und Instagram.com/. Ja, das ist neu. Da gucken sie alle.
Programmierbar?
Nee, Programmierpunkt. Wie?
Was? Wie? Programmierbar.
Instagram.com/programmierbar. Mhm. Und wir haben übrigens ein Feedback bekommen, dass einer unserer alten Pick of the Day Links nicht mehr funktioniert.
Das fand ich auch cool.
Das fand ich auch sehr cool. Und zwar die Bildampel. Und das war, da muss ich mal schreiben, das war ja ein Kollege von der Deutschen Bank, der die damals gebaut hat auf seinem Blog, aber sein Blog geht einfach nicht mehr. Okay. Ich werde ihm mal schreiben. Also ich habe probiert, den Link wieder rauszufinden. Er hatte damals so eine Ampel, eine physische Ampel gebaut, die einfach angezeigt hat in Gelb, Rot, Grün, wenn, glaube ich, der weiß gar nicht, was der letzte Master Branch nicht gebaut werden konnte, so ist die Ampel auf Rot gesprungen oder irgendein Pull Request oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber ich werde ihm mal schreiben, was da mit seinem Blog los ist und wir geben unser Bestes, dass dieser Link wieder aktiviert wird.
Cool. Wunderbar. Dann mach's gut. Vielen Dank euch dreien.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.